NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. August 1981. Der Todestag des ungarischen Fußballspielers und Trainers Béla Gutmann.
Fußball, das Massenspektakel, das Milliardengeschäft und mittendrin die Dirigenten. Sie treten auf als Heilsbringer,
I think I'm a special one.
Als Entertainer,
I'm the normal one.
Als Projektmanager,
Grüß Gott, Damen und Herren, verzeihen Sie mir mein Deutsch.
Und manchmal geben Sie auch den Wutbürger.
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Und es ist eine totale Grenze erreicht.
Bruno Labbadia, Pep Guardiola, Jürgen Klopp und José Mourinho eint der Beruf. Sie sind Fußballtrainer im 21. Jahrhundert. Als solche werden sie verhöhnt, verehrt, gefeuert und gefeiert.
Wenn man dann die Präsentation von Pep Guardiola vor 3 Jahren in München gesehen hat, das waren 250 Journalisten am ersten Arbeitstag eines Trainers da.
Eine Szenerie, die sich über die Jahrzehnte grundlegend gewandelt hat.
Es war eigentlich noch kein Interesse an der Figur des Trainers da, das war halt irgendein Mitarbeiter eben. Es hat die Öffentlichkeit eigentlich nur interessiert, wer spielt. Was sind das vielleicht für Typen?
Sagt Christian Eichler, Sportredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und meint die 50er und frühen 60er Jahre.
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Helden hatten den Ball am Fuß. Der Typ auf der Bank, ein Schattenmann und Nebendarsteller. Aber gerade zu jener Zeit, Mitte der 50er Jahre, arbeitete ein Mann in der Trainerszene, der mit seiner Selbstdarstellung das Bild des eher biederen Fußballlehrers gründlich verändern sollte.
Gutmann ist eben solch ein Typ gewesen, der die Figur des Trainers auch interessant gemacht hat in der Öffentlichkeit. Ein Pionier auch dieser Medialisierung des Trainerjobs. Er hat ein bisschen das vorweggenommen, was man heute so als Trainerkult erlebt, dass eben um Trainer wie Mourinho, wie Klopp, wie Guardiola ein großer Hype ist.
Béla Gutmann wurde 1899 in Budapest geboren. Schon 17-jährig spielte er in der ersten ungarischen Liga, wechselte dann bald zum Großklub MTK Budapest.
Er wurde relativ jung schon zum Mittelläufer. Das war eine der anspruchsvollsten Rollen im damaligen Fußballsystem. So etwas, was später dann in die Rolle des Liberos mündete, des Abwehrchefs. Das spielte er bereits bei seinem Heimatclub. Das spielte er auch in der ungarischen Nationalmannschaft. Er wurde auch nominiert 1924 zu den Olympischen Spielen.
Damals in Paris war das die internationale Bühne, denn Fußballweltmeisterschaften gab es noch nicht. Und Gutmann hatte hier seinen großen Auftritt, allerdings nicht auf dem Platz.
Er war nämlich erbost darüber, als er feststellte, dass mehr Funktionäre aus Ungarn nach Paris gefahren waren als Fußballer und dass die Fußballer auch noch in einem ganz schlechten Hotel untergebracht waren, im Gegensatz zu den Funktionären. Und er zettelte dann an, dass die Mannschaft die Ratten jagte, die in ihren Hotelzimmern herumstrolchten, und nagelte diese toten Ratten dann an die Zimmertüren der Funktionäre. Auf jeden Fall ein großer Abgang,
der seine Karriere in der ungarischen Nationalmannschaft unwiderruflich beendete. Weitere Sanktionen in der Heimat brauchte er indes nicht zu fürchten. Seit 1922 lebte er bereits im Nachbarland Österreich.
Er ist, nachdem er mit MTK Budapest, seinem Heimatclub, ungarischer Meister war, nach Wien gegangen, hat bei Hakua Wien gespielt, dem berühmten jüdischen Club der 20er Jahre.
Ein Verein mit großer Ausstrahlung, spätestens nach dem 5:0-Sieg bei West Ham United im Jahr 1925. Hakua war damit der erste europäische Club, der ein Spiel auf der Insel gewonnen hatte. Das ließ sich auch damals schon vermarkten.
Man war in New York, hat dort gespielt und er blieb dann dort und hat die Teilhabe an einer großen Bar dann gehabt, hat sogar so eine Art Fußballvarieté auf die Beine zu stellen versucht, soll ganz gut verdient haben, dann aber offenbar seine Ersparnisse, sein Vermögen verloren im großen Börsenkrach von 1929. Und ist dann wieder nach Europa zurückgekehrt, hat dann aber da auch wieder gutes Geld verdient.
Gutmann spielte noch ein Jahr bei seinem alten Verein Hakoa, dann begann eine der ungewöhnlichsten Trainerkarrieren.
Als Trainer hat er 40 Jahre lang in 13 Ländern gearbeitet, 25 unterschiedliche Teams gehabt und hat viele, viele Einflüsse weitergetragen.
Dabei stahl ihm der Zweite Weltkrieg 6 Jahre seiner Karriere. Kurz vor dessen Ausbruch gewann er als Trainer mit Újpest Budapest den Mitropa-Pokal, den Vorläufer des UEFA-Cups. Dann musste der Jude Béla Gutmann untertauchen. Wie er die Verfolgung durch die Nationalsozialisten überstand, blieb sein Geheimnis. Christian Eichler.
Es gibt Darstellungen, dass er in der Schweiz gewesen sei. Es gibt andere Vermutungen, die sagen, dass er in Portugal überlebt habe. Er hat offenbar nach dem Krieg Portugiesisch beherrscht, eine Sprache, die er vor dem Krieg nicht konnte. Sicher ist nur, dass er den Krieg, den Holocaust überlebt hat.
Gutmann trainierte nun kleinere Vereine in Ungarn und Rumänien. Er galt als leidenschaftlicher Fußballer und Trainer, aber er hatte immer den kühlen Blick für den nächsten Karriereschritt.
Er wusste immer auch, wie man sein Geld bekommt, wie man seine Geschäfte macht.
Die Kehrseite? Er zelebrierte seinen Eigensinn, dickköpfig und rücksichtslos gegen jedermann.
Er war für viele Präsidenten und für die Öffentlichkeit auch ein rotes Tuch, hat seine Forderungen gestellt. Wenn sie nicht erfüllt wurden, hat er große öffentliche Auftritte hingelegt und sich als Opfer dargestellt.
So wie 1952, als er mit dem AC Mailand den ersten großen europäischen Verein trainierte. Die Mannschaft spielte brillant und doch wurde er mitten in der Saison rausgeschmissen. Angeblich fiel er einer vereinsinternen Intrige zum Opfer. Wenig glaubhaft. Vermutlich hatte er schlicht die Vereinsbosse provoziert.
Berühmt sein Abgang beim AC Mailand, wo er als Tabellenführer in der italienischen Serie A entlassen wurde und dann sich vor die Presse stellt und sagt, ich bin entlassen worden, obwohl ich weder homosexuell noch kriminell bin. Das wäre natürlich heute nicht mehr denkbar, dass ein Trainer, dass überhaupt eine öffentliche Person so etwas sagt.
Aber zu einer Zeit, da Homosexuelle in vielen europäischen Ländern noch strafrechtlich verfolgt wurden, störte sich niemand an solchen Sprüchen.
Damals zog man halt weiter und beim nächsten Club interessierte schon das nicht mehr, was er bei seinem vorherigen Club gesagt hatte.
Gutmann blieb als Trainer außerhalb seines Landes begehrt, denn er besaß einen großen Trumpf. Er war Ungar. Das galt in den 50er Jahren als Gütezeichen.
Here they go again, with some of the most perfect teamwork ever seen on the green grass of Wembley.
So etwas hatte Wembley, Londons Fußballtempel, noch nicht erlebt. 1953 demütigte eine perfekt aufspielende ungarische Nationalmannschaft England mit 6:3. Und das nicht nur dank der hochtalentierten Generation um Ferenc Puskás. Ungarns Überlegenheit gründete auf neuen Spielideen.
Es war quasi der Schnittpunkt der Fußballgeschichte, der Schnittpunkt zwischen dem Fußball der Vergangenheit und dem Fußball der Zukunft.
Ständige Positionswechsel, schnelles Kurzpassspiel, stürmende Außenverteidiger, frühes Pressing. Ein modernes, taktisches Konzept. Dafür standen Mitte der 50er Jahre die Ungarn, dafür stand auch Béla Gutmann. Dass diese neuen Spielideen dann schnell weltweit Verbreitung fanden, war auch eine Folge der dramatischen Ereignisse in seiner Heimat.
In dem frühen Morgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen.
Regierungschef und Reformer Imre Nagy wandte sich in mehreren Sprachen an die Welt und bat um Beistand. Vergebens. Am 4. November 1956 schlugen die Panzer der Sowjetunion den ungarischen Volksaufstand nieder. Eine Massenflucht begann. Hunderttausende verließen ihre Heimat. Unter ihnen auch die gefeierten Fußballspieler.
Zu jener Zeit waren viele Spieler der berühmten ungarischen Mannschaft von 1954 im Ausland. Und Gutmann übernahm dann dieses Team sozusagen ehrenamtlich, also das ungarische Exilteam. Und mit dieser Mannschaft machte er eine Südamerika-Tournee. Die Brasilianer waren begeistert von der ungarischen Art, Fußball zu spielen.
Fast alle Spieler bekamen Angebote der brasilianischen Vereine.
Die meisten ungarischen Spieler gingen dann aber zu westeuropäischen Vereinen, FC Barcelona, Real Madrid und anderen. Aber Gutmann blieb in Sao Paulo in Brasilien, übernahm dort den FC Sao Paulo. Und dieser Wechsel nach Südamerika hatte Wirkungen auf die Fußballgeschichte.
In den 50er Jahren pflegten Trainer und Teams noch ihre national geprägte Spielweise. Gutmann änderte das.
Er hat auf diese Art und Weise Verbindungen geschaffen zwischen verschiedenen Ländern, zwischen verschiedenen Fußballkulturen. Und das in einer Zeit, als es noch keinen Informationsaustausch gab. Man wusste vielleicht etwas über den englischen Fußball, aber ansonsten gab es unterschiedliche Traditionen, Techniken, Schwerpunkte, die man erst kennenlernte, wenn jemand kam, der sie mitbrachte. Und das war Gutmann.
Die Brasilianer besaßen Talent im Überfluss, aber keine passende Strategie. Ihr Spiel brauchte neue Impulse. 1950 hatte das fußballverrückte Land das WM-Finale zu Hause gegen Uruguay verloren. 8 Jahre später beherrschte die brasilianische Nationalmannschaft dann die WM in Schweden.
Ich bin ehrlich begeistert. Solche Fußballvollendung habe ich noch nicht gesehen,
staunte der Radioreporter Herbert Zimmermann. Die Seleção um den jungen Pelé spielte ein offensives 4-2-4. Dabei entfachten vier Stürmer eine Angriffswucht, die den Schweden beim brasilianischen 5:2-Finalsieg keine Chance ließ. Auch wenn Gutmann diese Mannschaft nicht trainierte, galt er vielen als Vater des Erfolgs.
Die brasilianische Nationalmannschaft, die 1958 dann zum ersten Mal den Weltmeistertitel gewann, tat das dann mit diesem System, das Gutmann aus Ungarn nach Brasilien mitgebracht hatte.
4 Jahre später verteidigte Brasilien den WM-Titel. Da hatte der rastlose Gutmann das Land längst verlassen.
Durch seinen Glauben daran, dass man nie länger als 2, maximal 3 Jahre an einem Ort bleiben sollte, wurde er ein sehr fleißiger Verbreiter des modernen Fußballs.
Gutmann kehrte nach Europa zurück und übernahm 1958 den FC Porto. Portugal war damals tiefste Fußballprovinz. Das sollte sich ändern.
Es profitierte dann aber von diesem Transfer wiederum aus Südamerika nach Europa, so wie Gutmann aus Europa ein bisschen europäischen Fußball mit nach Brasilien gebracht hatte, nicht nur so intuitiv zu spielen. So brachte er dann, als er aus Brasilien nach Portugal kam, ein bisschen von diesem brasilianischen Fußball mit nach Portugal.
Gutmann, der Wanderer zwischen den Fußballkulturen, führte den FC Porto gleich zur Meisterschaft, übernahm dann Benfica Lissabon und landete mit diesem Club seinen größten Coup.
Meine Damen und Herren, zur Direktübertragung des Fußball-Endspiels um den Europapokal zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid schalten wir jetzt um nach Amsterdam.
Dort erlebten die Zuschauer am 2. Mai 1962 das vielleicht beste Finale der Europapokalgeschichte. Und das verdanken sie vor allem Benfica Lissabon.
Diese Mannschaft spielte dann einen sehr aufregenden Offensivfußball. Also da kombinierte sich dann dieses schon sehr offensiv ausgelegte Passspiel mit einer Athletik, mit einer individuellen Klasse, die vor allem durch den jungen Stürmer Eusebio, der aus Mosambik stammte, gekrönt wurde.
Ja, man sieht hier keine Schienbeinschoner. Sie spielen und verlassen sich auf ihre katzengewandte Ballartistik. Sie kommen erst gar nicht groß in Gefahr, von einem Verteidiger weggehauen zu werden. Da setzen sie herüber, ganz grazil wie Gazellen. Sie springen, kreiseln und tanzen.
Wie der Kommentator Kurt Brumme schwärmte.
Die große Mode ist rot-weiß im europäischen Fußball geworden. Die große Mode heißt Benfica Lissabon.
Gutmanns Team schlug Real Madrid mit 5:3. Das Ende einer Ära. Die Königlichen aus Spaniens Hauptstadt galten mit ihren 5 Titeln als Seriensieger. Wieder einmal hatte Gutmann alles richtig gemacht. Wieder triumphierte der untersetzte Mann, der auch nachts gern mal Sonnenbrille trug und mit einem Hut das mittlerweile schüttere Haar versteckte. Aber auf den Triumph folgte der Ärger. Gutmann blieb sich treu.
Nach diesem Spiel verlangte Gutmann von den Bossen von Benfica Lissabon einen Bonus, eine Extrazahlung und behauptete, das sei auch so vereinbart gewesen. Die Führung von Benfica sah das anders, sagte, nein, da ist nichts vereinbart.
Das ließ sich der ungarische Trainer nicht gefallen.
So hat Gutmann seinen Job hingeschmissen, bei der besten Mannschaft Europas zu jener Zeit.
Aber damit nicht genug. In seinem Zorn schickte er dem Abgang auch noch diesen Fluch hinterher.
Ihr werdet nie wieder in den nächsten 100 Jahren ein europäisches Finale gewinnen.
Dem schenkte erst einmal niemand so recht Beachtung, zumal Gutmann sich mit seiner Demission selbst geschadet hatte. Von jetzt an betreute er zumeist nur noch zweitklassige Vereine und beendete seine Karriere im Sommer 1974. Gutmann starb am 28. August 1981 in Wien. Sein Vermächtnis, die taktische Erneuerung des Fußballs und eine Verwünschung, die alle Benfica-Fans bis heute verzweifeln lässt. Christian Eichler.
In 54 Jahren seit dem Gutmann-Fluch hat Benfica Lissabon 8-mal ein europäisches Finale erreicht und alle 8 Finals verloren. Und es hat auch nicht geholfen, dass zum Beispiel Eusebio im Jahr 1990 vor dem Finale des Europapokals der Landesmeister in Wien an das Grab von Bela Gutmann auf dem Wiener Zentralfriedhof pilgerte und auf den toten Trainer einredete und ihn bat, diesen Fluch zurückzunehmen. Einen Tag später verlor Benfica auch dieses Finale.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Bela Gutmann, der am 28. August 1981 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.